7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Minutes. Arbeitsrecht für Entscheider. Dem Podcast von Klimt Arbeitsrecht. Heute widmen wir uns spannenden Themen rund um Sport und Gesundheit. DFB-Schiedsrichter als Arbeitnehmer, Sportunfälle und Präventionsverfahren. Arbeitsrecht am Spielfeldrand. Sind DFB-Schiedsrichter Arbeitnehmer? Ein aktueller Fall aus der Welt des Sports bringt Bewegung in die Abgrenzung von freien Mitarbeitern zu Arbeitnehmern. Ein Schiedsrichter hatte geklagt, weil der Deutsche Fußballbund ihn nicht für die Einsätze der dritten Liga nominiert hatte, obwohl er schon seit der Saison 2021-2022 in der Regionalliga pfiff, blieb ihm der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse verwehrt. Die dritte Liga ist eine Profiliga, deren Spielbetrieb vom DFB organisiert wird. Die Auswahl der Schiedsrichter übernimmt dabei ein zentrales Gremium. Der Kläger wurde dort nun wiederholt nicht berücksichtigt und zog dagegen vor die Arbeitsgerichte. Sein Vorwurf? Altersdiskriminierung. Denn der betroffene Schiedsrichter war mit 28 Jahren noch verhältnismäßig jung. Aber wieso sollte dieser Streit vor den Arbeitsgerichten verhandelt werden? Ein Schiedsrichter ist doch ein klassischer Selbstständiger, oder? Nein, sagt das Landesarbeitsgericht Köln. Demnach handelt es sich hier um eine Streitigkeit über die Eingehung eines Arbeitsverhältnisses zwischen potenziellen Arbeitsvertragsparteien, nämlich dem DFB und dem Schiedsrichter. Dafür nennt das Gericht drei zentrale Argumente. Erstens, die Einbindung durch die Schiedsrichterordnung. Der DFB gibt eine strenge Schiedsrichterordnung vor. Beispielsweise darf ein Schiedsrichter seine Einsätze nicht ohne triftigen Grund absagen. Hingegen kann der DFB auf eine Nominierung einfach verzichten, ohne Begründung. Wer sich auskennt, merkt, das klingt wie eine einseitige Gestaltungsmacht des DFB. Ein klares Indiz für persönliche Abhängigkeit des Schiedsrichters. Zweitens, die höchstpersönliche Leistungserbringung. Der Schiedsrichter muss selbst zum Spiel erscheinen. Er kann sich nicht vertreten lassen. Typisch für ein Arbeitsverhältnis. Drittens, faktisches Monopol. Wer im Profifußball pfeifen will, hat praktisch keine Alternative zum DFB. Daraus folgert das Landesarbeitsgericht eine wirtschaftliche Abhängigkeit des Schiedsrichters vom DFB. Nun kann man einwenden, dass ein typisches Merkmal eines Arbeitsvertrages die Bindung des Arbeitnehmers an Weisungen des Arbeitgebers ist. Wie lässt sich das nun wieder mit der Rolle des unparteiischen Schiedsrichters vereinbaren, der auf dem Platz die Entscheidungen trifft? Hier handelt es sich allerdings nur um eine partielle Weisungsfreiheit. Der Schiedsrichter trifft Entscheidungen im Rahmen der Spielregeln. Er ist insoweit vergleichbar mit einer angestellten Ärztin, die ebenfalls eigene Entscheidungen trifft, aber immer im Rahmen der ärztlichen Kunst. Für die Einstufung als Arbeitsverhältnis reicht es aus, dass der DFB allgemeine Regeln für die Entscheidungen vorgibt. Aber warum sollten Sie als Personalverantwortliche oder als Arbeitsrechtler jetzt genau hinhören? Dieser Fall zeigt auf, dass Sie bei der Abgrenzung von freien Mitarbeitern und Arbeitnehmern auch in atypischen Konstellationen genau hinschauen müssen. Verlassen Sie sich nicht auf hergebrachte Floskeln, denn eine falsche Einordnung hat kostspielige Konsequenzen. Entgeltfortzahlung bei Sportunfällen? Neben der Frage, ob Schiedsrichter Arbeitnehmer sind, ist dies ein weiterer Dauerbrenner in der Rechtsprechung. Kann freizeitbedingtes Verhalten, insbesondere Sport, Auswirkungen auf die Entgeltfortzahlung im Arbeitsverhältnis haben? Hier der klassische Fall. Ein Mitarbeiter bricht sich beim privaten Fußballspiel oder Skifahren das Bein und fällt mehrere Wochen bei der Arbeit aus. Dann stellt sich die Frage, muss der Arbeitgeber das Gehalt bei dieser Eigengefährdung wirklich weiterzahlen? Die Antwort lautet, im Regelfall ja. Denn auch Sportverletzungen sind zunächst einmal nichts anderes als zur Arbeitsunfähigkeit führende Erkrankungen im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes. Entscheidend ist jedoch, ob dem Arbeitnehmer ein eigenes Verschulden an seiner Verletzung vorgeworfen werden kann. Man spricht auch von einem Verschulden gegen sich selbst. Die Hürden für eine solche Annahme sind allerdings hoch. Wer am Wochenende kicken geht oder eine Runde joggt, handelt nicht leichtfertig. Sportarten mit typischen Verletzungsrisiken wie Boxen, Paragliding oder Freeclimbing sind rechtlich zwar schon grenzwertig, aber selbst hier verneinen die Gerichte meist ein Verschulden. Erst wenn sich jemand erkennbar grob unvernünftig verhält, etwa betrunken Ski fährt, kann die Entgeltfortzahlung entfallen. Präventionsverfahren in der Wartezeit? Last but not least kommen wir zu einem Thema, das sich zuletzt für viele Arbeitgeber als Stolperfalle entpuppt hat: Kündigungen schwerbehinderter Menschen in der Wartezeit. Der Grund? Die jüngere Rechtsprechung der Kölner Gerichte. Diese vertraten die Auffassung, dass Arbeitgeber bereits in den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses ein sogenanntes Präventionsverfahren nach § 167 Absatz 1 SGB IX durchführen müssen. Und das, obwohl in diesem Zeitraum für den Arbeitnehmer noch nicht das Kündigungsschutzgesetz gilt. Ein solches Verfahren ist ein präventiver Dialog, gemeinsam mit der Schwerbehindertenvertretung, dem Betriebsrat und mit dem Integrationsamt. Das Ziel? Lösungen finden zum Erhalt des Arbeitsverhältnisses mit schwerbehinderten Menschen, bevor es zu einer Kündigung kommt. Die Kölner Gerichte gingen aber noch einen Schritt weiter. Allein die Unterlassung eines Präventionsverfahrens stelle ein Indiz für eine Diskriminierung dar. Die Folge? Die Kündigung ist unwirksam. Außer der Arbeitgeber kann das Gegenteil beweisen. Dies hat in der Praxis für ordentlich Wirbel gesorgt. Neben Unsicherheit gab es auch die Sorge, dass sich so ein versteckter Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen etablieren könnte. Jetzt erteilte das BAG der Kölner Linie eine klare Absage. Kein Präventionsverfahren in der Wartezeit. Arbeitgeber müssen ein solches Verfahren erst dann verpflichtend durchführen, wenn das Kündigungsschutzgesetz greift. Also nach 6 Monaten Beschäftigungszeit und nur außerhalb von Kleinbetrieben. Die Schlussfolgerung des BAG? Ohne Kündigungsschutzgesetz auch kein Präventionsverfahren. Aber Vorsicht! Auch in der Wartezeit gelten bei der Kündigung schwerbehinderter Menschen besondere Regeln. Etwa die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung und die Mitteilung an das Integrationsamt. Und das war unsere heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie immer kommenden Dienstag.
Mehr Infos zur heutigen Folge finden Sie auf klimt.de/podcast. Und weitere Themen aus der Welt des Arbeitsrechts lesen Sie immer aktuell auf klimt.blog.